Deutschlandfunk. Der Mittag.
Um 13.35 Uhr mit Beiträgen aus der Wirtschaft. Da blicken wir heute auf die Lufthansa, die Kurzarbeit für zwei Drittel ihrer Belegschaft angemeldet hat. Und wir sprechen über die verschiedenen Konzepte rund um die sogenannten Corona-Bonds, also gemeinsame europäische Anleihen, die aktuell diskutiert werden. Zunächst aber richten wir den Blick nach China. Die chinesische Wirtschaft war die erste, die durch den Corona-Ausbruch lahmgelegt wurde. Und nun beobachten alle weltweit gespannt, wie schnell sich die dortige Wirtschaft wieder erholt, nachdem die chinesische Regierung beschlossen hat, dass das Coronavirus nun eingedämmt ist. Wie der Neustart der chinesischen Wirtschaft anläuft, das berichtet unser China-Korrespondent Steffen Wurzel.
Chinas Wirtschaft ist nach quälenden Wochen der Coronavirus-Krise zurück auf der Überholspur. Diesen Eindruck erwecken zumindest die Berichte staatlicher Medien. Im Fernsehsender CCTV werden etwa Aufnahmen aus der Shanghaier Fabrik des US-Autokonzerns Tesla gezeigt. Coronavirus-bedingt stand die Produktion bei Tesla in Shanghai wochenlang still. Doch nun laufen die Bänder wieder, betont Unternehmenssprecherin Tao Lin im staatlichen Fernsehen. Sie dankt der chinesischen Regierung und lobt die Zusammenarbeit mit vor- und nachgelagerten Firmen. Dank gemeinsamer Anstrengungen laufe die Produktion im Tesla-Werk Shanghai nun wieder reibungslos. Rund 120 Kilometer südlich von Shanghai liegt die Industrie- und Hafenstadt Ningbo. Hier machte sich Staats- und Parteichef Xi Jinping am vergangenen Wochenende ein Bild von der Lage. Beim Besuch eines Industrieparks demonstrierte er Zuversicht und Entschlossenheit. Wir müssen Arbeit und Produktion wieder aufnehmen. Unter der Bedingung, dass die Epidemie eingedämmt bleibt. Wir müssen uns sowohl um die Wiederaufnahme der Arbeit als auch um die Gesundheit der Menschen kümmern. Das Virus in Schach zu halten und die Wirtschaft wieder hochzufahren, dieser Spagat gelingt den chinesischen Behörden bisher zumindest auf dem Papier. Ob positive Zahlen nun stimmen oder nicht, sie sorgen gerade in Krisenzeiten für gute Stimmung im In- und Ausland. Das gilt auch für Verlautbarungen, wonach in 70, 80 oder gar 90% der chinesischen Betriebe wieder gearbeitet werde. Doch Jörg Wuttke von der Europäischen Handelskammer in Peking warnt, über Intensität und Qualität sagten diese Zahlen nicht viel aus.
Ich meine, 80% der Firmen wird wieder angelaufen sein. Laufen die dann zu 90%, zu 10%? Also eine reine Datensammlung von welche Firma hat wieder aufgemacht, ist eigentlich im volkswirtschaftlichen Sinne nicht besonders sinnvoll.
Unbestritten ist aber der Trend und der deutet nach oben. Chinas Führung hat das klare Ziel ausgegeben, die Wirtschaft des Landes schnell wieder auf Fahrt zu bringen. Dafür hat sie massive Konjunkturhilfen auf den Weg gebracht. In einem ersten Schritt wurden Steuererleichterungen und Liquiditätshilfen im Wert von rund 130 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. Am Montag hat die staatlich gesteuerte Zentralbank in Peking außerdem die Zinsen gesenkt. Das soll die Kreditvergabe erleichtern. Ein weiteres positives Zeichen.
Im Gegensatz zum Vormonat, wo es noch fast unmöglich war, Personal in die Firmen zu bekommen, scheint es jetzt, dass die Unternehmen wieder auf Personal und Waren zurückgreifen können,
sagt Jens Hildebrand, Geschäftsführer der Deutschen Handelskammer in Peking. Wann das Vorkrisenniveau der chinesischen Wirtschaft wieder erreicht wird, ist offen. Die private britische Wirtschaftsdatenfirma Economist Intelligence Unit rechnet für 2020 damit, dass Chinas Wirtschaft nur noch minimal um 1% wachsen wird.
Steffen Wurzel über den Neustart der chinesischen Wirtschaft nach der Corona-Krise. Und mit diesem Ausblick schalten wir nun in unser Börsenstudio in Frankfurt am Main. Dort ist heute für uns Dorothee Holz vor Ort. Frau Holz, ist die Erholung der chinesischen Wirtschaft eine Blaupause für die deutsche? Lässt sich das schon absehen?
Ganz schwer zu sagen. 1% Wirtschaftswachstum, da würde sich hier auf jeden Fall jeder freuen. Danach sieht es natürlich hier nicht aus. Aber die Hoffnung ist natürlich groß, dass sich die Wirtschaft so schnell wie möglich wieder erholt. Aber auch die chinesische Wirtschaft hat ein paar Monate gebraucht, um wieder in Gang zu kommen. Das wird hier nicht anders sein. Im Moment kommen auf jeden Fall nur extrem schlechte Konjunkturdaten rein. Die Viruskrise hat die deutsche Industrie im März noch härter getroffen als erwartet. Die deutsche Industrie war schon vor der Corona-Pandemie in einer Rezession. Und das wird sich jetzt nochmal verschärfen. Auch an der Börse spiegelt sich das ganze Drama der Corona-Krise wieder. Das erste Quartal wird definitiv in die Börsengeschichtsbücher eingehen. Weltweit gab es ja heftige Turbulenzen, sogar panikartige Verkäufe. Der bekannteste Index der Welt, der Dow Jones, rutschte in den ersten 3 Monaten um gut 23% ab. Das war das größte Minus in einem ersten Quartal seit dem Jahr 1900. Ja, und auch am deutschen Aktienmarkt sah es schlimm aus. Die Frage ist, wie geht es weiter? Das habe ich Jörg Krämer gefragt. Er ist Chefvolkswirt der Commerzbank. Doch zunächst ein kurzer Rückblick.
Ja klar, das war ein ganz, ganz schlechtes Quartal. Ein Minus von ungefähr 25% beim DAX. Das war ein Horrorquartal.
Investoren haben ja eigentlich hier zunächst nur mit den Schultern gezuckt. Selbst als die Corona-Zahlen schon dramatisch angestiegen sind, hat der DAX ein neues Allzeithoch erreicht bei 13.780 Punkten. Wie konnte man so daneben liegen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben alle zu sehr auf China geschaut. In China ist ja die Zahl der Neuinfektionen dann relativ rasch zurückgegangen. Und da hatten alle gesagt, dass die Epidemie liegt hinter uns, China wird sich bald erholen. Das war ja auch so gewesen in China. Aber gleichzeitig haben wir natürlich völlig übersehen, welche katastrophalen Auswirkungen das in Europa hatte, in einem Gebiet, das ja überhaupt keine Erfahrung hat mit solchen Lungenkrankheiten.
Ja, das zweite Quartal hat schlecht begonnen. Das könnte man dann auch als schlechtes Vorzeichen sehen. Der DAX ist deutlich unter Druck. Werden die Monate April bis Juni noch schlimmer als der vergangene Monat?
Wir haben eine unglaubliche Bandbreite, eine unglaubliche Schwankungsbreite beim DAX. Wir werden auch noch sehr schlechte Nachrichten von den Unternehmen haben. Im zweiten Quartal wird das Bruttoinlandsprodukt einbrechen, stärker als nach der Finanzkrise. Und in diesem schwierigen Umfeld wird der DAX ja brutale Bewegungen weitermachen, nach oben und auch nach unten. Also er kann durchaus in den kommenden Monaten schwanken, also zwischen 8.000 und 11.000. Da ist eine Menge drin.
Die Lufthansa, haben wir heute erfahren, schickt 87.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Der Autozulieferer Continental 30.000. Conti hat gleichzeitig die Jahresprognose in die Tonne gesteckt. Das dürfte erst der Anfang sein.
Ich rechne damit, dass die Analysten gezwungen sein werden, ihre Schätzung für die Gewinne der DAX-Unternehmen ja um mindestens 20% noch zurückzunehmen. Und das hört sich so abstrakt an, minus 20%. Aber das sind halt sehr, sehr viele negative Meldungen, die in den kommenden Wochen einprasseln werden auf die Börsen. Das müssen die Kurse natürlich erst einmal verkraften.
Wenn man das überhaupt stellen kann, die Frage, wer übersteht denn das zweite Quartal am besten?
Gut wird es keiner überstehen, das ist klar. Aber am besten, denke ich, kommen noch diejenigen durch, ja, die ein sehr defensives Geschäftsmodell haben, wenn sie an Telekom denken, wenn sie an Versicherungen denken und natürlich auch an Pharma.
Ja, Unternehmen, die hoch verschuldet sind, die dürften doch jetzt auch die größten Probleme haben. Sehen wir auch an der Börse eine Pleitewelle?
Also die Bundesregierung hat einen Schutzschirm aufgespannt, der gelten soll für die gesamte Wirtschaft, aber natürlich insbesondere für die großen Unternehmen. Aber Sie haben natürlich recht, viele auch Mittelständler, die vielleicht auch mal hoch verschuldet sind. Das gilt nicht für die meisten, aber eben für einige. Und wenn diese Epidemie länger dauert als erwartet, dann müssen diese Unternehmen Hilfskredite an Bord nehmen. Aber auch die müssen sie irgendwann zurückzahlen. Und für Unternehmen mit einer geringen Gewinnmarge kann das natürlich echt zum Problem werden. Nicht umsonst hat die Bundesregierung ja auch Geld beiseite gelegt, um sich im Notfall auch an Unternehmen beteiligen zu können.
Die Aktienmärkte reagieren normalerweise schneller als die Wirtschaft, können sich also auch schneller erholen. Aber die Frage ist, ob überhaupt schon der Boden erreicht ist.
Also das ist sehr, sehr schwer zu sagen, denn wir haben ja unglaubliche Schwankungen an den Börsen. Da geht es mal 3% hoch, dann wieder 5% runter. Zum Glück ist der Anstieg der Neuinfektionszahlen in Deutschland, auch in Spanien und auch in Italien zum Stillstand gekommen. Aber wir müssten natürlich jetzt in den kommenden Wochen mal sehen, einen Rückgang der Neuinfektionszahlen. Denn nur dann hat ja die Regierung die Möglichkeit, auch die Beschränkungen für die Wirtschaft schrittweise aufzuheben, damit die Wirtschaft, die Realwirtschaft sich erholen kann. Und das kann auch nur am Ende geben, eine Perspektive für die Börse.
Ja, das war Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Und das zweite Quartal hat tatsächlich sehr schlecht begonnen. Der DAX rutscht um 3,5% ab, fällt auf 9.580 Punkte.
Frau Holz, Sie haben es erwähnt, Lufthansa schickt 87.000 Menschen weltweit in Kurzarbeit. Da schauen wir gleich nach dem Börsengespräch noch mal genauer hin. Reißt das den Aktienkurs weiter nach unten?
Ja, ziemlich. Das zeigt natürlich, wie tief die Lufthansa in der Krise steckt. Die Aktien reagieren auf diese Nachricht mit einem Minus von 4%. Aber seit Jahresbeginn hat sich der Preis der Lufthansa-Aktien sogar halbiert.
Auch Continental hat in großem Umfang Kurzarbeit angemeldet. Was berichtet der Konzern?
Natürlich steckt ja auch die Autobranche voll im Krisenmodus. Conti schickt die Hälfte der Belegschaft in Kurzarbeit. Es gibt ja kaum noch Arbeit. Weltweit stehen mehr als 40% der Produktionsstandorte still. Das hat im ersten Quartal zu einem massiven Umsatzeinbruch geführt. Und das kostet auch die Jahresprognose. Der Konzern glaubt zwar fest daran, die Krise zum meisten Anleger sind da aber deutlich pessimistischer.
Der Rückversicherer Münchner Rück hat gestern Abend schon seine Gewinnprognose zurückgenommen. Was sind die Gründe dafür?
Ja, dem weltgrößten Rückversicherer macht die Verschiebung der Olympischen Spiele zu schaffen. Andere Großveranstaltungen, die ja teuer versichert werden müssen, sind auch abgesagt. Das nagt am Gewinn. Der fällt kleiner aus als erwartet, aber immerhin macht der Konzern noch einen Gewinn. Zum Eurokurs. Der Euro sinkt leicht auf 1,09 $. Wenig Bewegung am Anleihemarkt. Die Umlaufrendite sinkt um einen Basispunkt auf minus 0,48%. Und Gold ist unter Druck. Die Feinunze kostet mit 1,590 $ 10 $ weniger als gestern.
Das war Dorothee Holz aus unserem Börsenstudio. Vielen Dank dafür. Wir haben es gerade schon gehört. Die Aktie der Fluggesellschaft Lufthansa steht deutlich im Minus. Der Konzern schickt rund 2/3 seiner Belegschaft weltweit in Kurzarbeit. Mehr dazu von Brigitte Scholtes.
Für fast 2/3 ihrer knapp 140.000 Mitarbeiter will die Lufthansa nun Kurzarbeit beantragen. Bis vorerst August sollen die Beschäftigten weniger arbeiten. Schließlich müssen wegen der Corona-Krise 700 der insgesamt etwa 760 Lufthansa-Flugzeuge am Boden bleiben. Schon bei der Bilanzvorlage vor 2 Wochen hatte Lufthansa-Chef Carsten Spohr deutlich gemacht:
Wir haben mit unseren Gewerkschaften vereinbart, für alle unsere Gesellschaften, wo immer möglich und sinnvoll und juristisch vorgesehen, Kurzarbeit einzuführen. Und hier gilt die klare Formel: Je weniger wir zum Kurzarbeitergeld noch zuschießen, umso mehr Kolleginnen und Kollegen werden an Bord bleiben können.
So hatte die Lufthansa schon in der vergangenen Woche Kurzarbeit für die 27.000 Mitarbeiter in der Kernmarke Lufthansa angekündigt. Die gilt sowohl für Flugbegleiter, Bodenpersonal als auch Mitarbeiter in der Verwaltung. Für sie will der Konzern das Kurzarbeitergeld von 60% bzw. 67%, das von der Bundesagentur für Arbeit gezahlt wird, auf 90% aufstocken. Mit den Piloten ist man noch im Gespräch, sei aber einer Lösung nahe, hieß es heute aus dem Konzern. Der Knackpunkt ist da die Aufstockung, da die Piloten deutlich mehr verdienen als Flugbegleiter und Bodenpersonal. Jetzt dehnt die Lufthansa diese Regelung auch auf weitere 60.000 Mitarbeiter der Tochtergesellschaften in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Belgien aus. 87.000 Mitarbeiter wären also betroffen, die nach den jeweils lokalen Bedingungen bezahlt würden. Anders als in europäischen Ländern gibt es das Modell der Kurzarbeit in anderen Staaten nicht. Vor allem in den USA ist da die Lage schwierig. Betriebsbedingte Kündigungen möchte die Lufthansa aber dem Vernehmen nach möglichst vermeiden. Ob die Kurzarbeitsprogramme tatsächlich im Sommer beendet werden können, das ist aber aktuell noch nicht abzusehen.
Die Lufthansa schickt 87.000 Mitarbeiter weltweit in Kurzarbeit, Brigitte Scholtes berichtete. Wie man mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise umgeht, das wird aktuell auch auf europäischer Ebene stark diskutiert. So werden die Forderungen nach sogenannten Corona-Bonds, also gemeinsamen europäischen Anleihen, von Seiten einiger südeuropäischer Staaten immer lauter. Gleichzeitig kursieren aber auch andere Konzepte und da den Überblick zu behalten, ist gar nicht so einfach. Ich spreche darüber jetzt mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Theo Gers. Herr Gers, versuchen wir doch mal, die einzelnen Konzepte unter die Lupe zu nehmen und fangen mit den sogenannten Corona-Bonds an. Wie sollen die funktionieren und warum ist die Bundesregierung bisher so strikt dagegen?
Nun, Frau Heuer, Corona-Bonds, das wären Anleihen, festverzinsliche Wertpapiere, die entweder die Euro- oder die EU-Staaten aufnehmen würden. Nicht als EU, aber sie würden gemeinsam von den Mitgliedstaaten aufgenommen. Und der Vorteil aus Sicht der Länder, die solche Bonds fordern, wäre, dass eben weil alle Euro-Staaten zusammen das machen, hätten sie eine bessere Bonität, der Zins wäre niedriger und diesen Vorteil könnte man dann nutzen, als wenn zum Beispiel bestimmte Länder allein solche Staatsanleihen aufnehmen. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, es wären neue Schulden, für die dann auch gemeinsam gehaftet würde und da liegt der Hase im Pfeffer, denn wenn eines der Länder ausfiele bei der späteren Rückzahlung, dann müssten die anderen dafür gerade stehen. stehen. Und genau das ist mit der CDU und der CSU nicht zu machen. Man ist strikt dagegen in Deutschland, in diesen beiden Parteien. Man will nicht in die Situation kommen, dass Deutschland für die Schulden anderer Staaten gerade stehen müsste. Und die Bundesregierung ist eine Koalitionsregierung. Das heißt, wenn ein Koalitionspartner sagt, läuft mit uns nicht, kann der andere auch nichts machen. Und deshalb ist es im Moment so, dass eben dieses Projekt Corona-Bonds oder früher hießen sie mal Euro-Bonds so mit der Bundesregierung nicht zu machen wäre.
Nun gibt es einen alternativen Vorschlag von Seiten der deutschen SPD. Was unterscheidet den denn von den Corona-Bonds?
Nun, der Unterschied wäre fundamental. Die SPD, der Parteivorsitzende Norbert Walter-Borjans, sagt, wir nutzen, wenn wir schon in der Koalition nicht vorankommen, übrigens auch in der Eurozone nicht, weil etwa auch die Niederlande strikt gegen Euro-Bonds oder Corona-Bonds sind, dann nutzen wir doch das, was wir haben. Dann fällt der Blick auf den ESM, den Europäischen Stabilitätsmechanismus. Den hat man während der Finanzkrise geschaffen. 80 Milliarden Euro sind schon im Topf und zusätzlich könnte der ESM 410 Milliarden Euro an Krediten aufnehmen. Das ginge übrigens auch schneller als mit Euro-Bonds. Und der zweite Vorteil wäre, beim ESM haftet jeder Staat nur mit dem Anteil, den er am ESM gezeichnet hat. Deutschland wäre dann zwar immer noch mit einem Viertel dabei, aber eben zu drei Vierteln nicht mehr. Und der dritte Vorteil, man könnte passgenau helfen. Man könnte zum Beispiel Ländern wie Italien oder Spanien dieses Geld zur Verfügung stehen. Und um ihnen das schmackhaft zu machen, würde man vielleicht sogar auf strenge Auflagen verzichten. Strenge Auflagen, an die wir uns vielleicht erinnern aus den Zeiten der Griechenlandhilfe. Das war damals immer ein großes Thema.
Gibt es noch weitere Ideen, wie man europäische Länder mit hoher Staatsverschuldung unterstützen könnte?
Ja, es gibt die Idee, dass die EU in ihrer neuen Haushaltsplanung, über die ja derzeit in Brüssel verhandelt wird, die Haushaltsplanung von 2021 bis 2027, dass man da gesondert Geld für die Konjunkturerholung nach Ende der Corona-Krise bereitstellt. Das wird aber dauern. Im Februar konnte man sich über diese Planung noch nicht einigen. Es gibt einen zweiten Vorschlag. Man könnte doch im EU-Haushalt ein eigenes Corona-Budget ausweisen. Das ginge vielleicht schneller und leichter, weil man nicht gleich noch die ganze Finanzplanung für die nächsten 7 Jahre mit aushandeln müsste. Und es gibt eine dritte Idee aus Deutschland, die EIB, die Europäische Investitionsbank, in London einzuspannen und dort eine zusätzliche Kreditlinie für den Kampf gegen Corona einzurichten. 50 Milliarden Euro sind im Gespräch. Auch das ist eine Idee, die man vielleicht weiter verfolgen könnte.
Wo geht denn, Herr Geers, aus Ihrer Sicht die Reise hin? Bei welchem Ansatz ist es am realistischsten, dass er auch umgesetzt wird?
Also ich sage mal aus nordeuropäischer Sicht, Frau Heuer, also aus Sicht Deutschlands oder der Niederlande sicherlich der ESM. Das würde aus deutscher Sicht sofort laufen. Auch die Niederlande würden sicherlich mitmachen, denn deren Finanzminister Hoekstra hat gestern angedeutet, dass auch die Niederlande bereit wären, ihren Anteil an neuem Geld bereitzustellen, um zu helfen. Aber Corona-Bonds, so hieß es auch aus Amsterdam, seien damit ausdrücklich nicht gemeint. Jetzt muss man dieses ESM-Angebot in anderen Ländern schmackhaft machen, also Italien oder Spanien. Und von da kommen eigentlich eher negative Signale. Der italienische Wirtschaftsminister, aber auch der spanische Finanzminister, die spanische Wirtschaftsministerin haben beide schon gesagt, das sei keine Option. Und deswegen wird man jetzt in Brüssel wahrscheinlich nochmal verhandeln müssen, ob sie nicht doch auf dieses ESM-Angebot eingehen. Denn die Alternative ist eigentlich klar, wenn man nicht auf das ESM-Angebot der Nordeuropäer eingeht, dann wird es wahrscheinlich vielleicht gar keine Hilfen für diese Länder aus Europa geben. Und das wäre für die EU insgesamt sehr schlecht.
Theo Geers über verschiedene Konzepte, mit denen man die wirtschaftlichen Folgen von Corona in Europa abfedern könnte. Als nächstes blicken wir noch auf einen Vorschlag von Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der jüngst für Schlagzeilen sorgte. Der Finanzminister will Menschen belohnen, die in der aktuellen Krise gerade besonders viel arbeiten, also zum Beispiel Kassierer, Lkw-Fahrerinnen oder Pfleger. Dafür sollen Boni, die diese Mitarbeiter von ihren Arbeitgebern bekommen, bis zu 1500 Euro steuerfrei gestellt werden. Das klingt gut. Ob davon viele Arbeitnehmer profitieren, ist aber fraglich. Katja Scherer berichtet.
Ob Kassierer, Ärzte oder Krankenpfleger, viele Menschen leisten in der aktuellen Krise enorme Arbeit. In der Pflege zum Beispiel ist die Versorgung von Corona-Patienten mit hohem Aufwand verbunden, erzählt die Krankenschwester Janine Fasold aus der Nähe von Nürnberg.
Da gibt es ganz viele Vorgaben, die da einfach erledigt werden müssen. Dazu ist es einfach noch neu für uns, dass wir einfach auch nicht wissen von der Symptomatik her, von der Schwere her, was kommt da eigentlich auf uns zu.
um Menschen wie Fasold, die in der aktuellen Krise nicht einfach ins Homeoffice können, zu belohnen, sollen diese nun steuerfreie Boni in Höhe von bis zu 1.500 Euro bekommen. Das hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz vorgeschlagen. Letzte Details dazu werden nach Angaben des Bundesfinanzministeriums gerade mit den Ländern abgestimmt. Profitieren könnten davon Beschäftigte im Handel, denn zumindest Supermärkte wie Lidl, Aldi, Real und Rewe haben bereits Boni angekündigt, meist in Form von Warengutscheinen in Höhe von bis zu 250 Euro. Allerdings, in anderen Branchen wie der Pflege scheint Scholz' Vorstoß nur wenigen Mitarbeitern zu nutzen. So hätten die meisten Kliniken aktuell gar kein Geld, um Boni auszuschütten, sagt Fasold.
Die Kliniken verdienen halt einfach nicht mehr das, was sie vorher verdient haben. Und das ist das Problem. Wovon soll ich einen Boni zahlen, wenn ich selber nichts habe?
Viele Kliniken stellen nämlich derzeit reguläre Operationen zurück, um auf Corona-Patienten zu warten. Und die staatlichen Ausgleichszahlungen, die sie für ihre leeren Betten bzw. für Corona-Patienten bekommen, können die sonstigen Einnahmeausfälle nicht ausgleichen. In der Logistik bekommen Fahrer ebenfalls in nur ganz wenigen Ausnahmefällen Boni, zum Beispiel wenn sie Supermärkte beliefern, das sagt der Fachjournalist Jan Bergrath, der seit rund 30 Jahren über die Branche berichtet. Den meisten Speditionen geht es aktuell nämlich gar nicht gut, weil die Wirtschaft in vielen Bereichen stillsteht und es kaum noch was zu fahren gibt. Viele Unternehmen hätten daher schon Staatshilfen beantragt, sagt Bergrath.
Die meisten Fahrer kämpfen gerade darum, dass sie überhaupt noch einen Lohn bekommen.
Das zeigt, die Idee, Menschen, die mehr arbeiten, zu belohnen, ist zwar gut gedacht, de facto werden aber von Scholz' Vorschlag zu steuerfreien Boni wohl nur wenige Mitarbeiter profitieren, weil Sonderzahlungen in vielen Branchen einfach die absolute Ausnahme sind. Uwe Hildebrand, der Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt NRW, hält daher eine andere Maßnahme für sinnvoller.
Ich finde es erheblich sympathischer, wenn der Staat, wenn er was tun will für diese Menschen, sagt, wir besteuern die Überstunden mal nicht. Wir besteuern den ausgezahlten Urlaub nicht und die Wochenendzuschläge auch nicht.
Und die Krankenpflegerin Janine Fasold sagt, sie würde sich vor allem über langfristig höhere Löhne freuen, noch mehr als über Boni.
Steuerfreie Boni in Höhe von bis zu 1.500 Euro, das klingt gut, bringt aber wenig, sagt Katja Scherer. Damit kommen wir zur Wirtschaftspresse. Den Kommentatoren zu denken geben vor allem die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. 470.000 Unternehmen haben bereits Kurzarbeit angemeldet. Im April könnte es bis zu 200.000 Arbeitslose mehr geben als im März.
Wir müssen uns wieder an unerfreuliche Zahlen gewöhnen, meint die Süddeutsche Zeitung. Anders als in der Finanzkrise sind so gut wie alle Branchen betroffen. Es beantragen Firmen Kurzarbeit, die vor kurzem nicht einmal wussten, was das ist. Die gute Nachricht aber ist, die Bundesagentur für Arbeit sitzt auf 26 Milliarden Euro, mehr als sie in der Finanzkrise brauchte. Und wenn das nicht reichen sollte, dann wird, davon darf man getrost ausgehen, der Finanzminister Geld nachschießen. Der deutsche Arbeitsmarkt hat seine Robustheit schon einmal bewiesen und die Chancen stehen gut, dass er das wieder schafft. Die Neue Osnabrücker Zeitung hält fest, es wird immens viel getan, um Betriebe liquide zu halten und Beschäftigten eine Brücke in die Zeit nach der Krise zu bauen. Ein Problem bleibt freilich. Deutschland hat einen extrem großen Niedriglohnbereich. Und 60 oder 67% vom Niedriglohn reichen kaum zum Leben. Vielen Beschäftigten droht deshalb bei Kurzarbeit der Absturz in die Grundsicherung. Sie werden zusätzlich Hartz-IV-Leistungen benötigen, auch wenn Arbeitsminister Heil das böse Hartz-Wort lieber meidet. Nach Ansicht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sollte sich in einem Punkt niemand täuschen. Auch die Arbeitslosigkeit wird noch steigen. Gut, dass der Bundesarbeitsminister jetzt offen etwaige Erwartungen korrigiert. Die Bundesregierung garantiere jeden Arbeitsplatz. Der Staat kann auch in der Corona-Krise keinen privaten Arbeitgeber zwingen, Arbeitsplätze zu halten, die sich nicht mehr rechnen. Der Ansturm auf das Kurzarbeitergeld zeugt aber vom großen Optimismus in vielen Unternehmen, es irgendwie schaffen zu können. Ob das am Ende gelinge, hänge nicht zuletzt auch von der Entwicklung in den USA und vom europäischen Markt ab, betont das Handelsblatt. Denn sollte die Weltmacht in eine lange und tiefe Rezession abrutschen, dann werden auch andere Industriestaaten in den Abwärtssog geraten, allen voran Deutschland. Und damit rücken die europäischen Partner ins Blickfeld: Frankreich, Spanien, Italien. Alle exportorientierten EU-Staaten, neben Deutschland auch die Niederlande, Schweden oder Dänemark, müssen ein ureigenes nationales Interesse daran haben, die EU zu stabilisieren und dafür Geld in die Hand zu nehmen.
Das waren die Wirtschaftsberichte in Deutschlandfunk der Mittag. Es kommen jetzt die Nachrichten und danach um 10:10 Uhr schauen wir in dieser Sendung in die Bundesländer.